wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ostern findet statt. Ostern ist nicht abgesagt. Das ist auch keine große Kunst, denn wir haben Ostern gar nicht geplant. Ostern kam völlig unerwartet. Ostern haben wir nicht organisiert. Ostern wurde nicht erwartet. Das ist ja genau das Erstaunliche an Ostern. Dass Ostern stattfindet, obwohl niemand damit gerechnet hat. Herzlich willkommen zu dieser Predigt im Livestream. Unser Thema heute Morgen lautet, wir feiern Jesus. Wir feiern Jesus. Unter normalen Umständen feiern wir natürlich Gottesdienst hier vor Ort. Zu Ostern gehört normalerweise eben der Ostergottesdienst. Zu Ostern gehört normalerweise vielleicht auch, dass wir die Familie treffen, dass wir gemütlich zusammen frühstücken, dass wir, vielleicht manche stehen ganz früh auf. Ich habe heute Morgen schon Bilder von Leuten gesehen, die gehen auf den Friedhof und feiern dort die Auferstehung. Das ist ein guter Platz, um die Auferstehung zu feiern natürlich. Manche haben die Tradition, dass sie Ostereier verstecken oder Osterhasen. Manche Kinder haben mich heute Morgen schon gefragt, wer ist denn jetzt der Osterhase und kommt der denn heute? Und wir wollten nicht vom Fenster weg, um zu kontrollieren, ob denn der Osterhase noch kommt. Oder wir haben dann rausgefunden, dass er so sein nächstes Lieferfenster irgendwann am Nachmittag hat. Heute feiern wir anders Ostern, aber wir feiern auch Ostern. Wir feiern Ostern viel ähnlicher wie die ersten Jünger. Die ersten Jünger haben keinen Ostergottesdienst gefeiert. Da saß niemand erwartungsvoll neben dem Grab und hat gesagt, Jesus, komm endlich raus, ich warte auf dich. Da saß niemand zappelnd in der Wohnung und hat gedacht, jetzt muss ich doch gleich losfahren und mal nachschauen, ob Jesus da aus dem Grab rauskommt. Im Gegenteil. Und ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen in diesen ersten Ostermorgen. Ich habe Lukas 24 persönlich diese Tage gelesen und ich werde einige Verse aus Lukas 24 zitieren und euch immer wieder zeigen und auch die Geschichte erzählen von dem ersten Ostermorgen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in dieses Osterwunder. Und wir werden merken, die Jünger haben eine Weile gebraucht, bis sie Jesus wirklich gefeiert haben. Wir feiern heute Jesus an Ostern. Aber was die Jünger gemacht haben, das werden wir gleich merken. Die erste Begebenheit ist, das wissen vielleicht manche, dass nachdem Jesus im Grab lag, war erst der Sabbat und die Frauen, die wollten ihn eigentlich noch einbalsamieren, wie man das mit Toten so gemacht hat. Und die gehen deswegen am ersten Tag der Woche, das ist der Sonntag gewesen, gehen sie zum Grab. Und wir lesen da, die Frauen gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen, während sie noch ratlos dastanden. Ich meine, das ist die erste Reaktion der Frauen, als sie zum Grab kommen. Das ist nicht, ach Jesus, stimmt, du hast ja gesagt, du wirst auferstehen. Nein, sie stehen da und sind ratlos. Hä? Wie geht dann das? Der kann sich doch nicht wegstehlen. Der kann doch nicht einfach verschwunden sein. Da waren doch gerade noch Wachen da. Da war doch ein großer Stein vor dem Grab. Sie sind völlig ratlos. Was sollen wir jetzt machen? Hier, wir haben unsere Salben dabei. Da ist das Grab, aber kein Jesus. Was machen wir hier eigentlich? Dann erscheinen ihnen zwei Engel und erzählen ihnen, was passiert ist. Die Engel erinnern sie auch daran, das werden wir später noch kurz drauf kommen. Die Engel erinnern sie noch daran, dass Jesus ja gesagt hat, dass er auferstehen wird. Und so ein bisschen verstehen sie es und gehen zurück zu den Jüngern. Die anderen Jünger, die waren nicht am Grab, die waren irgendwo anders in Jerusalem oder im Umland und haben die Zeit miteinander verbracht und die Frauen wussten, wo die waren. Das waren Frauen, die Jesus begleitet hatten, seit er in Galiläa war. Und die kannten auch die anderen Jünger. Und die gehen zu dem hin. Und jetzt müsst ihr euch mal anschauen, was da passiert, oder? Bei den Frauen handelt es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Und jetzt kommt's. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Ich finde, diesen Satz muss man sich zweimal auf der Zunge zergehen lassen. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Also der Petrus, der später da groß in Jerusalem eine Predigt gehalten hat, der Gemeindegründer geworden ist, der Apostel war, der hat kein Wort geglaubt. Der war 3 Jahre lang mit Jesus rumgezogen und hat gesagt, Frauen, was ihr da erzählt, das ist Quatsch. Das ist völliger Unsinn. Das ist völlig unglaubwürdig. Aus einem Grab ist erstens noch nie jemand verschwunden und zweitens noch gar nicht auferstanden. Wovon redet ihr denn eigentlich? Die Engel hatten ja gesagt, dass er auferstanden ist. Wovon redet ihr denn eigentlich? Fragt Petrus die Frauen und sagt, das ist völlig unglaubwürdig. Und damit dahin waren sich die Apostel einig. Wenn du jemand bist, der schon mal an der Auferstehung gezweifelt hat, dann bist du in guter Gesellschaft. Niemand hat die Auferstehung von Anfang an geglaubt. Niemand ist davon ausgegangen, ja klar, Jesus wird auferstehen und hat sich super drauf gefreut. Die saßen alle total bedröppelt in der Gegend rum, die hatten überhaupt keine Lust mehr. Ihre kühnsten Träume waren zerstört, als Jesus am Kreuz gestorben war. Die waren hoffnungslos. Die hatten null Bock mehr auf diese Welt. Die wussten nicht mehr, wie es weitergeht. Die hatten manches hinter sich gelassen. Und jetzt kommt dieser Jesus, stirbt dieser Jesus und die Frauen sagen, ja, das Grab ist leer, der sei auferstanden. Die Apostel sagen, das ist alles nur leeres Gerede und glauben diesen Frauen nicht. Ja gut, vielleicht hat eine der Frauen gesagt, ja, jetzt geh doch mal selber hin. Ja genau, das macht Petrus. Im nächsten Vers lesen wir, Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Also, ich meine, das ist echt kurios, oder? Der Petrus ist genauso schlau wie die Frauen. Der geht zum leeren Grab. Tatsächlich. Stein ist weg. Grab ist leer. Leinentücher liegen noch da. Da hat man ja den Leichnam eingewickelt. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich glaube, dass die Auferstehungsberichte wahr sind. Warum soll man Leiche erst auspacken und sie dann wegtragen? Wenn, dann nimmt man doch die Tücher auch mit und legt sie nett hin. Aber das ist ein anderes Thema natürlich. Aber Petrus steht da in diesem Grab und ist einfach verwundert. Der ist genauso klug wie vorher. Er ist völlig ratlos. Was ist da passiert? Ihm erscheinen jetzt gerade keine Engel, aber er geht weg. In Lukas 24 sehen wir, dass andere Jünger auch ganz enttäuscht waren und im Grunde genommen völlig desillusioniert waren. Da wird berichtet, dass zwei Jünger von Jerusalem nach Emmaus zurückgelaufen sind. Das war ungefähr 11 Kilometer, vielleicht so 2 bis 3 Stunden Wanderung. Und wir lesen da in Lukas 24, dass sie diese Wanderung nicht alleine gemacht haben. Der eine hieß übrigens Kleopas, der andere weiß ich jetzt gerade nicht, wie der heißt. Ich glaube, es steht nicht im Text. Und die beiden wandern da, Kleopas und sein Freund, und dann kommt Jesus dazu. Und die wandern da 2, 3 Stunden mit Jesus, und das heißt, dass ihre Augen, dass sie fast wie mit Blindheit geschlagen waren, dass sie Jesus nicht erkannten. Und Jesus fragt, ja, warum seid ihr so niedergeschlagen? Und dann sagen die, ja, hast du nicht mitbekommen, was da passiert ist? Meine Güte, auf welchem Stern lebst du denn? Und dann erzählen sie Jesus, und Jesus sagt, ja, aber Leute, das muss doch passieren. Und dann fängt er an, ihnen die Bibel zu erklären. Sie checken immer noch nicht, wer Jesus ist. Und als sie dann nach Emmaus kommen, dann wollen sie gemeinsam, wollen sie in ihr Haus gehen und mit essen und laden Jesus auch ein, dazu zu kommen. Und dann lesen wir, als Jesus dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Dann heißt, da wurde ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand Jesus, sie sahen ihn nicht mehr. Also es ist ganz interessant, oder? Da ist jemand, das sind zwei Jünger, Jesus begegnet, die sind eine Weile mit ihm gelaufen, 1, 2, 3 Stunden. Ich weiß nicht, wann Jesus dazugekommen ist und wie schnell die gelaufen sind. Geht, glaube ich, bergab von Jerusalem nach Emmaus. Egal. Die sind die ganze Zeit mit Jesus zusammen. Er macht Bibelstunde mit ihnen im Laufen. Er erklärt ihnen, was in der Bibel steht. Und die Jungs, die checken nichts. Aber als er dann am Esstisch sitzt, dann offenbart sich Gott ihnen irgendwie. Oder ihnen werden die Augen geöffnet, heißt er. Also sie erkennen auf einmal, hey, das ist ja Jesus. Der ist auferstanden. Die beiden Jünger haben auch gewusst, was die Frauen erzählt haben. Aber sie haben es nicht geglaubt. Und jetzt auf einmal checken sie, hey, das ist Jesus. Und dann ist er schon wieder weg. Was machen die beiden? Die beiden gehen zurück nach Jerusalem. Sofort aufgestanden, zurück nach Jerusalem zu den anderen Jüngern. Und noch bevor sie den anderen Jüngern sagen können, was sie erlebt haben, heißt es dort, man empfing sie mit den Worten, Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Tatsächlich! Sagen Sie, die Frauen haben nicht fantasiert. Das war nicht leeres Rede und blödes Geschwätz. Das war nicht so unglaublich, wie es klingt. Es ist wahr, sagen Sie. Er ist tatsächlich auferstanden. Er ist sogar Simon erschienen. Also Petrus. Unglaublich. Und dann tauschen sie sich darüber aus. Auch die zwei Jünger, die da aus Emmaus gekommen sind, erzählen, was war. Und auf einmal ändert sich die Szene wieder. Da lesen wir dann, während sie noch am Erzählen waren, stand mit einem Mal Jesus selbst in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Doch sie waren starr vor Schreck, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Wow, was für eine Geschichte. Ich finde es so krass, oder? Da sind sie mit Jesus zusammen. Jesus ist Petrus schon erschienen. Die zwei Jünger, die haben Jesus auch gesehen. Und was ist passiert? Jesus erscheint ihnen. Jesus kommt dazu, zu dieser Gruppe. Und sie sehen ihn. Er sagt sogar, Friede sei mit euch. Und sie sagen nicht, hey cool, endlich bist du da. Endlich können wir dich alle sehen. Sondern sie stehen starr vor Schreck da. Denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Das ist doch wirklich erstaunlich, was da passiert. Oder die sind immer noch nicht in dem Stadium, dass sie sagen könnten, ja klar, hey Jesus, cool, du bist auferstanden. Ja, die Engel haben ja gesagt, du hast es angekündigt. Genau, und wir wissen es jetzt auch. Sondern sie stehen da, wie vom Blitz getroffen und haben es überhaupt nicht im Griff. Sie denken, es ist ein Geist. Und Jesus sagt dann auch zu ihnen, hey, was ist denn los mit euch? Was ist denn los mit euch? Warum habt ihr denn solche Angst? Und als sie immer noch nicht sich rühren, dann nimmt er was und fängt an zu essen. Und auf einmal kapieren sie, hey, das ist kein Geist, sondern das ist Tatsache. Aber merkt ihr, was dieser erste Ostertag war? Da hat kein Ostergottesdienst stattgefunden. Da ist niemand auf den Friedhof gegangen und hat gedacht, hey cool, jetzt warten wir mal darauf, dass Jesus aufersteht. Und da ist niemand voller Begeisterung neben dem Grab gestanden mit der Kamera oder mit dem Zeichenblock und hat gesagt, diesen Moment muss ich festhalten. Da wurden keine Einladungen verteilt zum Gottesdienst am Grab, sondern die waren total überrascht, erstaunt, ratlos, erschrocken. Haben gedacht, das ist ein Gespenst. Und es hat eine Weile gedauert, bis sie wirklich verstanden haben, was da passiert ist. Und Jesus musste es ihnen auch nochmal erklären. Er nimmt sich die Zeit und liest mit ihnen die Bibel, erklärt, also die Bibel, die sie damals hatten, natürlich hatten sie noch kein Neues Testament, aber erklärt von Mose und von den Propheten und aus den Psalmen heraus, warum das so war, warum das passiert ist, was sie erlebt haben. Ostern ist eigentlich unglaublich. Die Auferstehung ist völlig unerwartet. Und trotzdem findet sie statt. Ostern findet statt, weil nicht wir das geplant haben, weil das nicht in unserem Terminkalender stand, weil es nicht unsere Feier ist, sondern weil Jesus da aufersteht und sagt, ich habe jetzt das geschafft, was ich wollte. Ich bin am Kreuz gestorben und der Vater weckt den Sohn auf und beglaubigt das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und deswegen feiern wir heute nicht einfach Ostern. Wir feiern nicht einfach nur lecker Brötchen, Brunch, Eiertütsche oder wie das heißt. Vergesst nicht, ihr dürft mir in den Chat schreiben, wie ihr Ostern feiert oder wofür ihr Jesus feiert. Wir feiern Jesus, nicht einfach nur Ostern, sondern wir feiern, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt. Und es ist dann tatsächlich so, dass Jesus ja noch eine Weile bei den Jüngern bleibt und ihnen das immer wieder erklärt und sich immer wieder mit ihnen trifft und dann verschwindet er wieder, dann erscheint er wieder und so. Und Lukas 24 macht da sozusagen nicht einen Zeitraffer, sondern einen Zeitsprung. Ganz am Ende von Lukas 24 kommt die Himmelfahrt. Und das ist spannend, was wir da lesen. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet und in den Himmel fährt, da lesen wir dann auf einmal, dass die Jünger Jesus feiern. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Jetzt auf einmal, Himmelfahrt, 40 Tage später, jetzt auf einmal lesen wir, dass auch die Jünger feiern. Und deswegen feiern auch wir heute Jesus. Wir feiern Jesus. Dass er auferstanden ist. Dass er lebt. Und ich möchte gerne noch in 4 Punkten verdeutlichen, warum wir diese Auferstehung feiern. Diese Auferstehung, die völlig unerwartet ist. Die eigentlich unglaublich ist. Die total überraschend kommt und erstmal rätselhaft ist. Und eigentlich nur dadurch erklärt werden kann, dass Jesus den Tod besiegt hat und dass Gott in diese Geschichte eingegriffen hat und ihn lebendig gemacht hat. 4 Gründe, warum wir Jesus feiern. Der erste Grund ist für mich heute Morgen, wir feiern Jesus, weil eingetroffen ist, was er angekündigt hat. Das war kein leeres Gerede, das war kein oberflächliches Geschwätz, das war nichts Träumerisches, sondern das, was er angekündigt hat, das war Tatsachen. Und deswegen ist Jesus glaubwürdig und vertrauenswürdig. Die Frauen, die als erstes am Grab waren, denen begegnet Jesus. Diesen Frauen begegnen die Engel. Sorry. Also, die Frauen sind am Grab, sind ratlos, auf einmal kommen Engel. Und was sagen die Engel zu ihnen? Ich habe euch das hier aufgeschrieben. Er ist nicht hier, sagen die Engel. Also Jesus ist nicht hier, das haben sie auch selber gewusst. Ist keine Neuigkeit, aber jetzt kommt's. Er ist auferstanden. Und die Engel sagen, erinnert euch an das, was er, Jesus, euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Da dämmerte es den Frauen. Da erinnerten sie sich an jene Worte Jesu. Verstehen wir? Jesus hat seine Auferstehung angekündigt. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich und so unter uns. Wie verrückt muss man sein, um seine Auferstehung anzukündigen? Also habt ihr euch schon mal überlegt? Wie verrückt muss man denn eigentlich sein? Was für eine Tollkühnheit muss man haben, um zu sagen, ich werde auferstehen? Wenn nach rein menschlichen Maßstäben beurteilt, ist es doch völlig verrückt, oder? Also entweder Jesus hatte einen an der Klatsche, er war der totale Vollhorst, oder er war wirklich Gott. Und das, was er sagt, stimmt und es trifft ein. Wir lesen diese Ankündigungen von Jesus zum Beispiel in Markus 8, 9, 10 oder im Lukas-Evangelium Lukas 9, 10 und 18. Und wir lesen da auch, die Jünger, die checken es überhaupt nicht. Die können damit nichts anfangen. Sie verstehen nicht, was Jesus damit meint. Und deswegen ist es eigentlich auch nicht verwunderlich, dass sie sich nicht mehr daran erinnern. Aber später dann in Lukas 24, als Jesus allen erscheint und sie zunächst mal denken, huch, Geisterstunde. Als Jesus ihnen da erscheint, ja, da sagt Jesus zu ihnen, und das habe ich vorhin schon zusammengefasst, aber ich möchte es euch nochmal vorlesen. Nun ist in Erfüllung gegangen, sagt Jesus, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten und sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift. Der Messias muss leiden und sterben und 3 Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Das sagt Jesus seinen Jüngern. Er sagt, wisst ihr, das, was ich euch angekündigt habe, das ist eingetroffen. Und die Auferstehung zeigt, dass Jesus keine leeren Worte macht. Die Auferstehung zeigt, dass Jesus kein Vollpfosten ist, der keine Ahnung vom Tod hat, sondern dass er der Sieger über den Tod ist. Die Auferstehung zeigt, dass Jesus nicht den Mund zu voll genommen hat, sondern dass er recht hatte, dass es stimmt, was er angekündigt hat. Und dass er tatsächlich getan hat, was er gesagt hat. Und deswegen feiern wir Jesus. Wir feiern Jesus, weil eingetroffen ist, was er angekündigt hat. Und das zeigt uns, Jesus ist glaubwürdig. Er ist kein Schwätzer, er ist kein Träumer, er ist kein guter Storyteller gewesen. Er war einfach auch nicht nur ein Wanderprediger, sondern er ist der Sohn Gottes, er ist der lebendige Gott, der Mensch geworden ist, auf diese Welt gekommen ist. Um uns zu zeigen, was Gott für uns empfindet, um uns die Tür zu öffnen zum Himmel, um uns zu zeigen, wie wir leben können, wie wir miteinander umgehen können, um eine neue Gemeinschaft zu gründen, um neues Leben mit Gott in Beziehung mit Gott zu ermöglichen. Und das, was er gesagt hat, ist glaubwürdig. Das ist nicht einfach von irgendwo hergeholt. Wenn Jesus gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben, dann ist das glaubwürdig. Weil er auferstanden ist von den Toten. Das ist einzigartig. Gibt's vorher nicht mehr in der Geschichte und nachher nicht mehr in der Geschichte. Als Pfarrer stehe ich manchmal an leeren Gräbern und ich sage euch, das ist keine lustige Sache. Es ist immer traurig, wenn ich an leeren Gräbern stehe. Meine Aufgabe ist es dann natürlich, Hoffnung zu verleihen. Und dann verweise ich auf die Auferstehung von Jesus und dass Jesus gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Im Johannesevangelium ist das nachzulesen, Johannes 11. Aber wir müssen uns doch bewusst machen, das ist doch nicht selbstverständlich, dass ich auf Jesus verweisen kann. Der war doch mausetot, haben ja sogar die Soldaten getestet. Der wurde mausetot ins Grab gelegt. Und jetzt, 3 Tage später, ist er wieder auferstanden. Das zeigt uns, Jesus ist glaubwürdig. Und weil Jesus auch ist nicht nur deswegen er ist nicht nur glaubwürdig, sondern er ist auch vertrauenswürdig. Hey, jemand, der diese Ahnung hat von Leben und Tod, jemand, der diese Macht hat, auf den kann ich doch vertrauen. Auf den kann ich hoffen, auf den kann ich bauen, mit dem kann ich rechnen. Dem seine Zusagen und Versprechen, die sind gedeckt. Das sind keine Blankoschecks, die ungedeckt sind. Das sind keine Wechsel, wenn ich sie einlösen möchte, wo nichts dahinter ist. Wenn Jesus gesagt hat, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, dann gilt es doch. Er ist doch vertrauenswürdig. Er führt uns doch nicht an der Nase herum, macht mit uns kein frommes, religiöses Kasperletheater, sondern er ist auferstanden und deswegen feiern wir Jesus. Weil das, was er gesagt hat, eingetroffen ist. Er ist vertrauenswürdig, er ist glaubwürdig. Noch ein 2. Grund, warum wir Jesus feiern. Wir feiern Jesus, weil das, was Jesus getan hat, bis heute gilt und wirkt. Jesus ist mächtig. Wir erleben das und wir reden davon. Ich finde es so wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, das gilt. Und das wirkt auch heute noch. Jesus hat wirklich die Macht, Sünden zu vergeben. Jesus hat wirklich die Macht, uns eine neue Beziehung zu Gott zu schenken. Wisst ihr, ich glaube, viele Leute haben schon viel von Jesus gehört, aber sind noch gar nicht diesen Jesus-Weg gegangen. Das ist ja der große Unterschied. Ob ich Jesus einfach nur kenne und weiß, was er getan hat, oder ob das auch eine Bedeutung für mich persönlich hat. Ob ich angefangen habe, mit ihm zu reden und ihn auch zu bitten, mir zu vergeben. Ich glaube, wenn wir anfangen zu beten, Herr Jesus, zeig du dich mir. Ich möchte dich neu und besser kennenlernen. Wenn wir so anfangen zu beten, dann werden wir merken, hey, ja, er ist da, er ist lebendig, er ist auferstanden. Und wir lesen auch, dass Jesus seinen Jüngern noch gesagt hat, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach. Das habe ich euch vorhin schon mal vorgelesen, diese Stelle. Aber danach, nach diesen Versen, wo er ihnen alles erklärt und so, da sagt er nicht, super, habe ich euch das jetzt erklärt, jetzt könnt ihr nach Hause gehen und euch immer daran freuen, dass ihr das so gut wisst, sondern er sagt, und in seinem Namen, im Namen des Messias, sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Ihr seid Zeugen für das alles. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Da sagt Jesus, hey, Vergebung gibt's nicht nur für euch, sondern es gibt sie für alle Völker, für Schweizer, für Italiener, für Südafrikaner, für Schweden, für Menschen aus Costa Rica, für Deutsche. Für jeden auf dieser Welt gibt es Vergebung und ihr seid dazu berufen, das weiterzugeben. Jesus ist mächtig. Er wirkt. Und wir reden davon. Wir erleben das. Wir erleben seinen Trost, seine Gegenwart, seine Hilfe. Wir erleben seine Barmherzigkeit. Wir erleben seine Freundlichkeit. Wir erleben seine Korrektur und seine Kritik. Wir erleben das, dass er unser Leben verändert. Ostern heißt, wir feiern Jesus, weil er mächtig ist und wir das erleben können. Ostern heißt, wir feiern Jesus, weil sichtbar geworden ist, wer Jesus wirklich ist. Er ist Gottes Sohn, unser Retter und Herr, und wir loben ihn. Ich habe diesen Vers vorhin schon vorgelesen. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt, und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Das ist tatsächlich der letzte Vers im Lukas-Evangelium. Das ist dieses Bild, was entsteht dadurch, dass Jesus völlig enttäuschten und erwartungslosen Jüngern begegnet und ihnen erklärt, was in der Bibel steht. Und sie fangen an zu verstehen, hey, Jesus ist so genial. Der ist nicht einfach nur ein toller Lehrer, dem man gut zuhören kann. Das heißt ja in der Bibel, oder dass er super gepredigt hat und dass die Leute ihm gerne zugehört haben. Das war er, klar. Er war auch extrem vorbildlich. Aber vor allem sagt die Auferstehung uns, hey, da steckt viel mehr dahinter. Das ist nicht einfach ein Mensch so wie du und ich, sondern das war wirklich Gott. Er ist für uns gestorben, obwohl er keine Schuld auf sich geladen hat. Und deswegen feiern wir Jesus. Und ich will gleich noch von euch wissen im Chat, warum feiert ihr eigentlich Jesus? Warum feiert ihr heute Ostern? Oder wie feiert ihr Ostern? Ihr könnt es gerne in den Chat schreiben. Ich feiere Ostern, weil er Gottes Sohn ist. Weil er das ist, was er gesagt hat. Weil er wirklich für uns gestorben ist. Weil er mir vergeben hat. Weil ich ihn kennenlernen durfte. Weil ich seine Macht und seine Kraft erlebe. Weil ich merke, wie er Gebet erhört. Wir feiern Jesus. Ich komme fast zum Schluss, noch ein letzter Punkt. Wir feiern Jesus, weil er auch die Zukunft in seiner Hand hält. Jesus ist unsere Hoffnung. Hey, das ist doch ganz besonders wichtig in dieser Zeit, wo wir mehr oder weniger alle zu Hause sitzen und eigentlich hoffen, dass es irgendwann vorbei ist. Und es ist klar, irgendwann ist es vorbei. Aber auch in dieser Zeit, wenn wir zu Hause sitzen, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn es drunter und drüber geht in unseren Familien, da ist Jesus unsere Hoffnung. Er hält die Zukunft in seiner Hand. Nicht unsere Regierung, nicht unser Gesundheitswesen, nicht die Virologen, sondern er hält die Zukunft in seiner Hand. Seinen Jüngern hat Jesus mal gesagt, euch steht es nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er entscheidet. Der konkrete Kontext in Apostelgeschichte 1, könnt ihr das nachlesen, ist, dass die Jünger wissen wollten, ja, wann fängst du denn endlich jetzt an, dein Reich mit Israel zu gründen? Wann geht's denn jetzt endlich los? Und Jesus sagt zu ihnen, hey, für euch ist es nicht so entscheidend, wann das beginnt, was ihr erwartet, sondern ihr bekommt von mir den Heiligen Geist. Der wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Die Erfolgsgeschichte der christlichen Kirche ist für mich einer der größten Zeugnisse dafür, dass Jesus die Zukunft in seiner Hand hält. Denn das, was Jesus da seinen Jüngern versprochen hat, dass er bei ihnen ist, dass er ihnen den Heiligen Geist schenkt, dass er seine Gemeinde baut, das ist tatsächlich eingetroffen. Natürlich, die Kirche hat sich nicht nur mit Ruhm bekleckert. Die Institution Kirche macht Fehler. Ich als Pfarrer habe schon Mist gebaut. Ich war nicht immer zuverlässig, ich war nicht immer vertrauenswürdig, ich glänze nicht immer durch mein bestes Verhalten oder durch meine besten Charakterzüge. Ich will das gar nicht rechtfertigen. Aber ich möchte einfach sagen, hey, Jesus hat die Zukunft in seiner Hand. Schau mal, was in der Apostelgeschichte geschieht. Wie diese Jünger trotz Verfolgung eine Gemeinde gründen können. Und diese Gemeinde auch noch wächst, gerade wegen der Verfolgung. In Jerusalem beginnt es tatsächlich. Und dann kommen sogar Römer kommen zum Glauben. Römische Soldaten. Und irgendwann landet das Evangelium in Rom. Ja, Paulus sitzt im Knast, aber das Evangelium landet in Rom. So wie das da steht in diesem ersten Vers in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Hey, in Jerusalem beginnt's, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt wird von Jesus gesprochen. Das ist so genial. Wir feiern Jesus, weil er auch die Zukunft in seiner Hand hält. Jesus ist unsere Hoffnung. Wir feiern Jesus, weil er auch eine Zukunft für uns hat nach dem Tod. Natürlich, Jesus hat es versprochen. Er hat gesagt, hey, mit deinem Tod ist nicht alles vorbei, sondern ich bereite für dich einen Platz, wo du hinkommen kannst. Und das ist doch vertrauenswürdig. Jesus hat ja den Tod besiegt. Warum soll er das nicht auch in deinem und in meinem Leben tun? Warum soll er nicht eine bessere Welt für uns bereithalten? Eine Welt, in der es mal kein Leid mehr gibt. Keine Quarantäne. Keine außerordentliche Lage. Sondern direkte Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Darauf dürfen wir uns freuen. Und deswegen feiern wir Jesus. Wir feiern Jesus, weil er glaubwürdig ist. Weil er vertrauenswürdig ist, weil er mächtig ist, weil er unser Retter und Herr ist, weil er unsere Hoffnung ist. Hey, und jetzt nimm deine Tastatur und sag mir doch mal, warum du Jesus feierst oder wie du heute Jesus feierst. Hier hat jemand geschrieben, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig aussprechen kann, Dobelo7, weil er meine Sünden vergeben hat. Genau, weil Jesus meine Sünden vergeben hat. Halleluja. Genau deswegen feiere ich ihn, weil er nicht einfach nur einer ist, der gute Ratschläge erteilt und uns vielleicht nur auf die Finger klopft, sondern der sagt, hey, Daniel, in deinem Leben läuft manchmal was nicht gut. An dem und dem Punkt hast du mich nicht lieb? Tust du nicht das, was ich dir sage? Oder wirst du schuldig gegenüber deinen Kindern oder gegenüber deiner Frau oder vielleicht auch gegenüber der Gemeinde? Und dann kann ich zu ihm kommen und Vergebung bitten und ich erlebe, er vergibt mir. Er vergibt mir. Warum feierst du Jesus? Ich weiß nicht, ob ihr alle eingeschlafen seid während meiner Predigt oder ob der Chat so eine Zeitverzögerung hat. Ich muss mal gucken, ob ich den auf der anderen Seite besser sehe. Oder habt ihr gar keine Gründe, um Jesus zu feiern? Oder habe ich schon alles gesagt? Weil er meine Sünden vergeben hat. Nee, auf der anderen Seite ist auch nicht mehr. Weil wir durch Jesus ewiges Leben haben, schreibt jemand. Hey, mega cool, genau. Weil wir durch Jesus ewiges Leben haben. Ich freue mich so drüber, dass Jesus uns ein neues Leben geschenkt hat. Ein Leben, was nicht einfach nur daraus besteht, dass wir zur Arbeit gehen, sondern ein Leben, was in einer völlig anderen Dimension und auch in einer anderen Qualität abläuft. Ich freue mich so, dass wir ein Leben haben, was uns reich macht, von dem wir auch was weitergeben können, was wir nicht nur für uns behalten müssen. Hey, jetzt kommt jemand, hat jemand das reingeschrieben. Ruben, weil er für uns gestorben ist. Amen. Jawohl, genau, weil er für uns gestorben ist. Weil er für uns gestorben ist. Er hat es ja gesagt. Ja, wenn wir das Abendmahl feiern, wenn du irgendwo das Abendmahl feierst, dann wirst du hören, dass Jesus sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Das sagt es Jesus. Hey, ich sterbe für euch. Bevor er stirbt, kündigt das an. Und sein Blut, das ist mein Blut, was für euch vergossen ist. Das ist eine neue Grundlage für die Beziehung zu Gott. Super, jetzt kommen noch mehr Kommentare. Ohne Auferstehung gibt es keine Hoffnung für dieses Leben noch für Leben nach dem Tod. Ohne Auferstehung sind wir absolut jämmerlich verloren und jegliche Willkür der Götter der Finsternis ausgeliefert. Genau, da klingt so ein bisschen der Satz an von Paulus. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir doch jämmerliche Waschlappen. Dann spielen wir hier frommes Theater. Aber weil Jesus auferstanden ist, haben wir Hoffnung. Genau, und jemand schreibt hier, weil er uns einmal im Himmel empfängt. Genau. Er wartet auf uns. Er bereitet das vor. Er ist im Himmel, er ist beim Vater und wir dürfen zu ihm kommen. Genial. Weil Jesus die Hoffnung des Lebens ist. Amen. Genau. Weil er nicht nur leere Worte macht, sondern wirklich helfen kann. Hoffnung heißt nicht, oh, ich vermute, da kommt noch was Gutes, sondern Hoffnung ist die zuversichtliche Erwartung. Ist die zuversichtliche Erwartung auf das, was Gott tut und für uns vorbereitet. Weil Jesus König und Sieger ist. Genau, Jesus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Deswegen feiern wir Jesus. Hey, cool, dass ihr da alle mitmacht. Because he gave us a new hope. Also for English-speaking visitors, Jesus ist unsere lebendige Hoffnung. Er ist eine neue Hoffnung. Genau, der Petrus, der am Anfang, oder die Apostel haben ja gesagt, das ist doch nur alles leeres Gerede. Und dann geht Petrus hin und ist ratlos. Dieser Petrus schreibt im ersten Petrusbrief: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine neue Hoffnung gegeben hat. Weil er uns neues Leben schenkt. Because he gives us new life from this present moment to eternity. Genau. Es gibt ein neues Leben und ewiges Leben ist nicht die Vertröstung auf das Jenseits, sondern das beginnt hier. Beginnt hier und heute. Wenn wir Jesus einladen, Herr unseres Lebens zu sein, wenn wir bereit sind, unser ganzes Vertrauen auf Jesus zu setzen, wenn wir sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld und führ du mein Leben, regier du in meinem Leben, sei du König, dann werden wir erleben, dass Jesus in unser Leben kommt. Und dann gibt er uns jetzt eine neue Hoffnung, nicht nur jetzt, sondern auch in Ewigkeit. Weil er uns jeden Tag mit seiner Gnade umgibt. Genau. Wir lernen auf einmal zu verstehen, hey, es gibt so viel übernatürliche Vorsorge von Gott. Bewahrung. Auch die Menschen, die wir treffen, die Familie, die wir haben. Und es gibt diese ganz natürliche Versorgung von Jesus, dass er uns so einen wunderschönen Ostermorgen schenkt. Amen.